Hallo Julia.
Hallo Juli.
Hallo alle anderen. Willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern.
Na Juli, was geht ab bei dir?
Ach, ich habe ganz gute Laune.
Was?
Ja.
What? Was ist hier los?
Ich habe ganz gute Laune, ja. Ich habe hab Lob bekommen und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und hat aber auch von dir. Habe ich mich am meisten drüber gefreut.
Ach, hör auf jetzt.
Ja. Es gab eine Sendung im Fernsehen, die Kanzlei, wo ich eine Rolle hatte. Und das lief jetzt diese Woche, ja. habe ich positive Rückmeldungen bekommen. Und ich versuche die auch anzunehmen und nicht so einen albernen Scheiß zu machen und was man ja immer gerne macht oder ich auch gerne mache, dieses, ach ja, findest du, ach naja, aber irgendwie da war das komisch und da war das Licht seltsam und mein Körper sah komisch oder so, was weiß ich, was man immer so macht. Ich versuche diese, ich hoffe, das klingt nicht irgendwie scheiße und irgendwie eingebildet oder sowas, so soll es nicht klingen, sondern wirklich, ich freue mich wirklich ganz wahrhaftig und ich habe mich wirklich über alle gefreut, die sie überhaupt geguckt haben und was Nettes gesagt haben oder das gut fanden. Und irgendwie bin ich ganz ganz erfüllt davon, dass das so gut angekommen ist.
Das ist schön, Juli. Hast du dir auch verdient. Wirklich. Mach dir nicht immer so klein. Aber ich weiß, das ist ja genau das Problem, über das du gerade geredet hast. Und das werde ich nicht dadurch lösen, dass ich das sage. Also, vielleicht, ich weiß nicht, was kann man denn da machen?
Ja, ich glaube einfach konsequent ich versuche mich das immer bewusst zu machen, dass ich das mache und es dann eben nicht auszusprechen, ne? Und eben dann nicht, wenn meine Agentin anruft und sagt, dass sie das gut fand, zu sagen, findest du nicht, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, da den Satz komisch gesagt habe, sondern zu sagen, oh Mann, vielen Dank, das bedeutet mir ganz viel, dass du das gut fandest, freue ich mich sehr. So, also ich glaube, da kann ich mich hin erziehen. Also ich glaube, je weniger man das macht, sich diese Gedanken haben, aber sie halt eben nicht laut in die Welt pusten, ich glaube, dann werden sie irgendwann ein bisschen kleiner.
Ja, das hört sich nach einem guten Plan an.
Ne? Ja. Ja, das war, deswegen bin ich noch ganz froh. Was wir gar nicht erwähnt haben, ganz zu Anfang. Letzte Woche gab es keine Folge mit uns. Das tut uns sehr, sehr leid.
Ja,
wir haben es verkackt.
Sorry. Ja, haben wir.
Wir sind gescheitert an der Technik. Sie hat uns nicht haben wollen. Wir haben es versucht bis zuletzt und dann haben wir leider aufgegeben. Aber mit dieser Gästin, die wir hatten, werden wir nochmal sprechen. Also es wird nochmal nachgeholt. Verzeiht uns. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine gute Woche. Julia, wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war nicht so von guter Laune geprägt wie deine. Nein, das stimmt nicht. Ich hatte auch gute Momente. Ich habe einen kleinen Dreh gehabt in Köln. Und das war sehr aufregend und schön. Ja, auf jeden Fall bin ich ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ob ich da irgendwas von nutzen kann. Ich hoffe sehr. Und generell war das einfach sehr, sehr gut für die Erfahrung. Und dann gibt es noch so ein Problemkomplex, der mir auch im Zusammenhang damit, aber auch mit einer Absage, die ich bekommen habe, mich beschäftigt, nämlich wenn ich weiß nicht, ob das schauspielspezifisch ist oder ob das auch für andere Berufe gilt, bestimmt, aber ganz oft kriege ich zu hören, ich soll mir doch nicht so große Hoffnung machen, damit ich nachher nicht so enttäuscht bin. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfrage kriege oder wenn, ich glaube auch, also gerade während Corona können das wahrscheinlich viele Menschen, die auch gar nichts mit Schauspiel oder Kunst zu tun haben, nachvollziehen, weil man sich ja auch bei Schlagzeilen zum Impfstoff oder sowas auch Hoffnung macht. Und,
ja.
Und ich bin gar nicht gut darin, mir keine Hoffnung zu machen oder keine großen Hoffnungen zu machen. Für mich liegt immer gleich so alles in der Waagschale. Ich kann das auch nicht so richtig abstellen. Ich weiß, dass das ein Problem ist. Und ich höre das auch immer wieder von Menschen, dass das irgendwie so, Mensch, konzentriere dich da doch nicht so drauf, denk an was anderes und so. Ich versuche das auch, aber ich bin nicht so erfolgreich und ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu machen. Und dadurch bin ich dann auf den Trichter gekommen, muss ich das überhaupt verändern oder kann das nicht vielleicht auch was Gutes sein? Ja, ich habe noch keine abschließende Antwort gefunden.
Ich bin auch kein Fan davon, hoffnungslos zu sein. Ich finde das auch etwas, ja, es ist, also ich verstehe den Ansatz total. Mir geht es ja auch oft so, dieses Hoffnung managen, wenn einem etwas potenziell Positives passiert, sei es eine Schauspielanfrage, sei es die Präsidentschaftswahl in den USA oder der Impfstoff irgendwie. Ich bin da, versuche dann manchmal so, um einen selbst zu schützen, auf dieser bloß keine Hoffnung haben Seite zu sein. Aber eigentlich finde ich das total schade, weil das eigentlich auch was Schönes ist. Vielleicht kann man an der anderen Seite ansetzen, also Hoffnung zu haben. Und wenn es sich nicht einlöst, wie kannst du dann Enttäuschung managen? Weißt du? Also, dass man gar nicht an die Hoffnung ran muss, weil die was Schönes ist, sondern eher an das, was passiert, wenn ich eine Absage bekomme. Da habe ich jetzt gerade auch keine Lösung für, aber vielleicht muss man da eher dran schrauben.
Ich sag dir, was passiert, wenn ich eine Absage bekomme. Jule sitzt heulend unter der Dusche.
Vielleicht hilft da manchmal Kontext. Also vielleicht nicht im ersten Moment. Vielleicht muss man auch zulassen, dass das Kacke ist, weil es etwas ist, was dir wichtig ist. Und wenn etwas, was dir wichtig ist, nicht klappt oder scheitert oder was auch immer, tut es weh. Und das zeigt dir ja im Grunde, das ist das, was mir wichtig ist. So, ich weiß gar nicht, ob man das abstellen kann. Und vielleicht braucht man aber dann eine halbe Stunde später oder einen Tag später oder wie viel auch immer Kontext. Bei mir ist es gerade immer wieder, dass ich für diesen, ich habe so einen kleinen Job, ja, habe ich ja schon mal von erzählt, an der HAW, wo ich kranke Menschen spiele für die Studierenden, die mich dann irgendwie jetzt gerade aktuell über Zoom untersuchen und versuchen, mit mir zu reden. Und ich da immer wieder eine Dame mit ALS spielen werde. Und jedes Mal, wenn ich mir Scheiß über diese Krankheit durchlese und gestern musste ich mich darauf vorbereiten, dass es Leute gibt, die im Internet schreiben, alternative Heilmethoden für ALS, also dazu Kontext, es gibt keine Heilmethode für ALS, gibt es einfach nicht, gibt nichts aktuell, keine Forschung, die eine Lösung gefunden hat. Und es gibt Menschen, die verantwortungslos schreiben, ALS ist ein Problem in deinem Mindset, in deinem Kopf. Das ist eine psychische Krankheit. Im Frühstadium kannst du das heilen, wenn du deine Psyche heilst. Oh. Und ich denke so, fuck you.
Was du bist selbst schuld sozusagen.
Oh, unfassbar. Naja, ich habe abgeschwiffen, naja, ihr wisst, was ich meine. Was ich damit sagen will, ich merke danach immer so, oh, unfassbar, wie dankbar ich eigentlich sein muss, gesund zu sein. Ich weiß, das hilft einem nicht immer so, aber
doch,
manchmal
hilft schon.
Es ist so, um einfach das große Ganze einmal zu checken. Das hilft mir manchmal.
Doch, das hilft schon. Und Katzen helfen auch. Geschmörende Katzen sind auch immer eine gute Sache. Nein, also da hast du schon recht, ja. Ja.
Und was hilft? Harrison Ford, würde ich sagen. Ich finde,
Harrison Ford hilft immer.
Ich bin abschließend noch, bevor wir uns hier wieder verlabern, muss ich aber kurz davon erzählen, dass wir in meinem Zuhause gerade die großen Harrison Ford Wochen mal wieder eingeläutet haben.
Ihr seht Julia ja nicht, aber sie hat gerade einen Star Wars Pulli an.
Und wir haben schon geguckt, auf der Flucht, The Fugitive, weiterhin finde ich einer der besten Filme überhaupt.
Super Film.
Unfassbar guter Film. Und Harrison Ford zieht irgendwann zwischendrin seinen Pulli aus und muss sich selber nähen. Das führt ein bisschen weit, aber also Harrison Fords Körper in The Fugitive ist der beste männliche Körper, den ich mir vorstellen kann.
Ja, Harrison Fords Körper in Indiana Jones ist der beste männliche Körper, den ich mir vorstellen kann.
Perfekt, aber es ist nicht zu viel, nicht zu wenig.
Ich google gleich. Harrison Ford Traum. Fugitive topless.
Und was wurde noch geguckt?
Oh boy. So professionell. Oh.
Stunde der Patrioten und das Kartell, haben wir auch schon geguckt. Und das seltsamste Highlight, muss ich sagen, für mich war Working Girl. Mit den Waffen einer Frau heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, super Titel auch auf Deutsch. Aber Working Girl ist auch equally nice.
Mit Melanie Griffith. Und Sigourney Weaver. Das ist ganz seltsam. Also irgendwie, die Geschichte ist halt, wie Sekretärin vertritt ihre kranke Chefin, die sie die ganze Zeit bescheißt und macht selber irgendwie einen geilen Deal aus und verliebt sich dabei in Harrison Ford.
Ja, die Story ist wirklich zweifelhaft. Die Message ist sehr zweifelhaft. Aber ich habe den so gerne geguckt.
Hast du ihn schon mal auf Englisch geguckt? Melanie Griffith spricht in einer Monotonie. Das ist ganz seltsam. Und ich wünsche mir die ganze Zeit, dass sie eine fantastische Schauspielerin in diesem Film ist. Und leider ist sie das nicht. Es ist ganz, ganz komisch. Und trotzdem wurde sie für einen Oscar nominiert. Also hey, die 80er, es war alles anders.
Wurde sie?
Okay. Ja. Wir haben es geguckt und waren, also sie hat für Lacher gesorgt. Aber Harrison Ford war unfassbar charmant. Und hat Harrison Ford schon mal einen Bösen gespielt, habe ich mich danach gefragt.
Ja, in einem Film mit Michelle Pfeiffer. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber das ist so ein Drama mit den beiden zusammen. Wo sie von seiner Ex-Frau gehauntet wird, die tot ist. Und Spoiler, er hat sie umgebracht.
Nein. Ah, ja.
Aber Michelle Pfeiffer und Harrison Ford, die zwei schönsten Menschen auf der Welt, finde ich übrigens, in einem Film zusammen.
Mm.
Okay, ich glaube, wir hören jetzt mal auf mit unserem Intro, weil wir haben ja auch noch einen Gast heute. Und dem möchte ich auch noch Aufmerksamkeit widmen. Und zwar ist heute bei uns der Schauspieler und Unternehmer Adrian van Veen. Wir freuen uns riesig, dass er da ist. Viel Spaß jetzt mit unserem Interview mit Adrian.
Viel Spaß.
Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Und jetzt ist der liebe Adrian bei uns. Hallo, Adrian.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo Adrian, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und bin ganz gespannt auf unser Gespräch heute.
Yeah. Also ich stelle dich jetzt mal kurz vor, Adrian. Adrian wurde 1989 in Hannover geboren und er ist Schauspieler und Unternehmer. Von 2011 bis 2018 arbeitete Adrian als Freelancer im Bereich Webdesign und Marketing und er gründete mehrere Startup-Unternehmen. Heute sprechen wir im Besonderen über eins, nämlich über den Yummy Bus. Und nur um einmal ganz kurz eine Einführung zu geben, was das eigentlich ist. Der Yummy Bus war ein Bus, der durch Aachen, richtig?
Also in Aachen haben wir damit angefangen. Das Ganze wurde dann erweitert, sage ich mal. Und letztendlich waren wir auch in Hamburg.
Aha. Also dieser Bus fuhr durch die Städte und hat die Leute von 18 bis 4 Uhr morgens mit Getränken und Snacks in ihren Wohnungen versorgt, richtig?
Genau, also letztendlich kann man sagen, das waren kleiner Supermarkt auf Rädern mit immer ca. 300 Produkten an Bord, von Klopapier bis Hugos bis Kondome, alles, was man so nachts braucht. Und unsere Zielgruppe war waren letztendlich Studenten, ja. Also die haben viel Zeit, die feiern gerne, sind lange auf. Und 365 Tage im Jahr fuhr dieser Bus. Immer von 17 bis 3 Uhr morgens. Das heißt,
bis 3 Uhr morgens.
Okay. Ja, genau. Wenn man sich gesagt hat, okay, Sonntag, 2 Uhr nachts, ich brauche nochmal kurz Kinderschokolade und Crushed Ice mit sonst was, dann hatte man einfach per App bestellt und 60 Minuten später stand unser Fahrer vor der Tür und hat dir das Ganze gebracht.
Okay, und da reden wir gleich noch ausführlicher drüber. Aber seit 2019 ist der Adrian nämlich Schauspieler, seit Anfang 2019. Und schon ziemlich schnell geht es bei ihm ziemlich gut ab. Er war bislang nämlich zu sehen in Alles, was zählt, in verschiedenen anderen Serien, in der Webserie, als Lehrer in der Jugendserie, bei Unter uns war er zu sehen und fürs ZDF in Die Chefin. Und also da geht's gleich Schlag auf Schlag bei dir, ey. Und Adrian engagiert sich außerdem für den Verein Freunde fürs Leben e.V., wo der sich gegen Mobbing, Gewalt gegen Kinder, Depressionen bei Kindern und Jugendlichen einsetzt.
Genau.
Ja, also Adrian, warum du hier bist.
Ja.
Der Adrian und ich, wir kennen uns von einem Schauspielworkshop auf Mallorca. Und am allerersten Tag waren Adrian und ich zusammen Mittagessen. Wir saßen zusammen an einem Tisch und haben dann so ein bisschen, und was machst du so, angefangen zu quatschen. Und dann habe ich von diesem Podcast erzählt. Und Adrian, was? Du machst einen Podcast übers Scheitern? Na, dann musst du mich interviewen.
Ja, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Erst, als du es mir nochmal gesagt hast, dass ich das tatsächlich so gesagt habe, ja. Das muss irgendwie aus dem Unterbewusstsein gekommen sein. Ja, das war total lustig, ne. Wir saßen da, es war zum Mittag in so einer kleinen Gasse, total gemütlich. Mhm. Die Soleika war noch dabei, ne?
Ja, hallo, genau. Soleika.
Ja, ganz liebe Grüße, das war echt total cool. Und letztendlich habe ich das ganze Mittagessen über geredet und habe mir hinterher gedacht, Mensch, jetzt habe ich gar nicht gefragt, was macht denn die Julia eigentlich, und habe mich total schlecht gefühlt, weil eigentlich mag ich das nicht, so viel von mir zu erzählen, und höre lieber zu, was andere so berichten. Aber haben wir dann noch nachgeholt.
Aber sehr gut, dass du heute bei uns bist, wenn du gar nicht so viel von dir selbst reden möchtest.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber
wir haben dich ja gefragt.
Genau.
So, jetzt muss ich aber mal fragen,
ja.
Wie kommt man dazu, also das ist eine ganz blöde Frage jetzt mal, aber wie kommt man dazu, ein Startup-Unternehmen zu gründen? Ist mir nämlich noch nie eingefallen, finde ich wahnsinnig mutig, muss man verrückt sein, und wie funktioniert das?
Muss man verrückt sein? Ich glaube auf jeden Fall, dass man Risiken eingehen muss und nicht so jemand, der nur auf Sicherheit nur so ein Sicherheitsdenker ist. Wie kommt man dazu? Also man muss erstmal dazu sagen, ich bin auf die Waldorfschule gegangen. Vielleicht ist das schon mal ein kleiner Grundstein, um generell kreativer zu sein. Ich weiß es nicht. Geplant war das natürlich alles überhaupt nicht. Nach der Schule hat meine Mutter gesagt, Adrian, es wäre doch schön, wenn du eine Ausbildung machst. Ich habe während der Schulzeit schon angefangen, im Unterricht mir Programmieren beizubringen. In den Fächern, die ich nicht so gern hatte, sag ich mal. Und hab dann mit 16 meine erste Webseite verkauft. Also ich habe angefangen, mich aufs Webdesign zu konzentrieren. Und nach der Schule sollte ich dann eine Ausbildung machen, weil Mama sagt, okay, Adrian, es wäre cool, wenn du was Seriöses, Sicheres machst. Ja, dann hast du was. Hab mich dann auch beworben, wurde dann auch angenommen. Systemintegration war das und Anwendungsentwicklung. Und hatte dann da so eine kleine Testwoche, die ist auch super verlaufen und die wollten mich sofort haben. Hab das dann auch ein bisschen gemacht und hab dann gemerkt, dass halt welche aus dem zweiten Jahr zu mir gekommen sind und haben gesagt, wie geht denn das? Und das fand ich irgendwie so komisch, weil ich das alles schon wusste. Ich hatte mir schon beigebracht und hab dann gedacht, okay, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Und das Ausbildungsgehalt fand ich auch nicht so cool, was ja nun mal normal ist. Aber hab dann gedacht, nee, darauf habe ich keinen Bock, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann bin ich letztendlich erstmal zum Webdesign gekommen, habe für Kunden Webseiten gemacht, für meine ganze Familie, die auch alle selbstständig sind, die Webseiten gemacht. Und
ach, wie praktisch.
Total. Also ich glaube, da habe ich denen viel Geld gespart, weil letztendlich alle unsere Dinge, die wir tun, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, laufen letztendlich auch übers Internet. Von daher war das ganz ganz nützlich. So, und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, habe dann einen Kunden gehabt, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Der hatte eine große Softwarefirma und habe dort als Freelancer dann gearbeitet. Auf jeden Fall hatte er dann die Idee, beziehungsweise zwei andere aus Aachen, die haben einen Lebensmittelgroßhandel und hatten halt die Idee zum Yummy Bus. Eben diesen Lieferservice auf Rädern. Und wir haben dann gesagt, okay, wollen wir das zusammen machen, haben wir darauf Bock, und dachten, okay, cool, das ist eine total verrückte Idee, das gibt's bisher noch nicht, wir wären die Ersten. Damals ging es dann langsam so los, auch dass in Amerika Amazon Fresh etc. Angefangen hat. Dann gibt's ja jetzt, ich weiß nicht, Werbung, oder ist ja keine Werbung, ne, darf ich ruhig sagen, gibt's ja mal jetzt wie heißt denn das hier, Durst Express und Flaschenpost, ja. Das ist eigentlich die Idee gewesen, und die haben es halt besser umgesetzt als wir. Muss man mal so sagen. Die sind halt am Markt, die sind überall. Und ja, so bin ich dann letztendlich in die Startup-Branche reingerutscht. Das war ja ein Unternehmen, ich hatte noch zwei weitere. Und so hat das erstmal angefangen. Also nicht geplant und wieder reingerutscht und dann gemerkt, das ist total mein Ding. Ich habe unglaublich viel gearbeitet, 7 Tage die Woche. Das ist bei mir immer noch so. Also ich bin da so ein bisschen, fanatisch bei allem, was ich mache.
Wollte ich gerade sagen, wenn, dann gibst du irgendwie auch alles, ne?
Ja, das ist ja total, ja. Das ist.
Und kannst du noch mal sagen, was du da genau gemacht hast? Also warst du zuständig für das Programmieren des Ganzen oder auch das Marketing, also das groß zu machen, dass alle irgendwie auch in Aachen davon erfahren?
Genau, also meine Geschäftspartner, zwei davon waren eben für die Logistik zuständig. Mein Geschäftspartner hier in Hannover hatte eben die Softwarefirma im Hintergrund, die für uns die ganzen Sachen programmiert hat. Ich habe auch programmiert, aber eher im Webdesign. Das heißt, ich habe die ganzen Oberflächen gemacht und das Ganze letztendlich vermarktet. Genau. Und das ist eben in Aachen, oder wir haben in Aachen angefangen. Aachen hat 300.000 Einwohner und eine unglaublich hohe Studentendichte, sage ich mal. Also eine optimale Zielgruppe dort.
Also es kam gut an?
Das kam sehr gut an. Am Anfang fing es natürlich erstmal ein bisschen holprig an, muss erstmal reinkommen. Aber dann, sind wir mit einem Bus gestartet und das lief ziemlich gut. Und haben dann letztendlich ein ziemlich großes Investment gekriegt, 6-stellig, womit wir dann weitergemacht haben in Hamburg. Und sind dort in Hamburg mit 5 Bussen gestartet, 25 Mitarbeiter, große Halle an der Schanze. Ja, das war echt eine coole, verrückte Zeit.
Aber du wärst ja jetzt nicht hier, wenn es diesen Yummy-Bus noch geben würde. Der ist ja irgendwie gescheitert. Was ist denn da passiert? Wann ist es passiert und wie ist es passiert?
Wann ist es passiert? Genau, die Idee entstand 2014. Gescheitert, sage ich mal, ist es 2016. Also 2015 ging es so richtig los. Letztendlich muss man sagen, hatte ich mich mit meinen Geschäftspartnern super verstanden davor. Also das Wichtigste ist ja, dass man Vertrauen hat, dass man, gerade wenn es um Geld geht, das ist immer große Problem oft oder der Streitpunkt. Das lief alles wunderbar, bis dann dieses große Investment kam. Ja, ich hatte natürlich einen gewissen Anteil an der Firma. Wir waren ja 4 Gesellschafter, das war eine GmbH. Und letztendlich haben sich meine Mitgesellschafter verändert, nachdem wir diesen großen Betrag gekriegt hatten. Haben versucht, mich aus der Firma rauszukaufen, weil sie eben dachten, okay, was der Adrian kann, Webdesign, Marketing, wäre viel schlauer, wenn wir da jemanden einstellen und dann einfach die Prozente haben. Da haben wir ja viel mehr von, ja. Und haben mir dann halt Angebot gemacht, wollten mich dann für einen großen Betrag rauskaufen. Und da habe ich dann Nein gesagt, was ich im Nachhinein hätte eigentlich machen sollen und eigentlich auch schon gesehen habe, was passiert. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe, einfach weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen verletzt war. Ich habe mit denen so lange zusammengearbeitet. Es war so eine tolle Freundschaft auch. Wir haben auch Privatdinge gemacht. Und letztendlich kam es dann dazu, dass sie jemand anderes eingestellt haben. Ich war dann sozusagen, bin in den Background gegangen, selber auch, weil die plötzlich bei mir versucht haben, Dinge mitzuentscheiden. Klar, man, jeder hat so seinen Aufgabenbereich, klar, man sagt, gibt da Tipps, aber sagt nicht, okay, das machen wir jetzt so und so und so und so. Ich gehe ja dann ja auch nicht in die Logistik rein und sage, okay, nee, wir nehmen jetzt aber hier, keine Ahnung, die Kondomsorte oder den Hugo oder was auch immer, ja. Keine Ahnung, jetzt müssen die ja entscheiden, was gut läuft. Also da habe ich keinen Einfluss drauf. Habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, sozusagen war dann stiller Gesellschafter und die haben dann jemanden eingestellt, ohne seine Referenzen wirklich zu kennen, der kam irgendwie von der Firma Jägermeister, aber war dort auch als Freelance angestellt, also Jägermeister, keine Angst, der hat letztendlich erstmal natürlich eine ordentliche Summe an Geld genommen, monatlich. Das Ding war damals, ich war angestellt bei meinem Mitgesellschafter als Freelancer. Der hatte wiederum eine eigene Firma mit 10 Angestellten, das heißt, hat viel Geld verdient und konnte sozusagen nebenbei raus aus der Firma sich voll auf den Yummy-Bus konzentrieren. Die in Aachen, die zwei, hatten eben ihr Logistikunternehmen, hatten auch Angestellte, das heißt, die konnten auch raus sich komplett auf den Yummy-Bus konzentrieren. Ich musste aber wiederum trotzdem Geld nebenbei verdienen. Ja. Und hab dann gesagt, damit ich mich voll auf den Yummy Bus konzentrieren kann, wäre es vielleicht gut, wenn ihr mir oder wenn wir von dem Investment ein minimales Gehalt, einfach nur, dass ich meine Fixkosten reinkriege, bekomme. Und das wäre nicht viel gewesen. Letztendlich haben sie dann gesagt, nee, das geht ja nicht, weil Gesellschafter kriegen erst nach den Investoren Geld und das können wir nicht so machen. Haben dann jemand eingestellt, der viermal so viel gekostet hat wie ich, ja, mit meinen Fixkosten. Und dann noch wirklich unglaublich schlechte Arbeit geleistet hat, wo ich mir denke, ich weiß nicht, das war alles ungelogen, das war ein Plakat und das sah aus, als wäre das mit Paint gemalt. Das ist nicht übertrieben, wirklich. Und wurde dann aber für den anderen für unglaublich gut empfunden.
Das heißt im Grunde, nach dieser großen Investitionssumme war ja dann irgendwie so ein Bruch, und also als wäre ja wirklich das Vertrauen dann auch weg gewesen, also von allen Seiten.
Ja, total, genau. Also die drei haben noch zusammengehalten weiterhin. Ich habe mich, wie gesagt, zurückgezogen und letztendlich kam es dann dazu, dass derjenige, der dann an meine Stelle getreten ist, das Marketing gemacht hat, der hat zum Beispiel dann Plakate aufgehängt in Hamburg an Orten, wo wir gar nicht geliefert haben. Solche dummen Sachen. Also da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Und der hat dann auch keine Konsequenzen irgendwie erfahren müssen oder so. Dass gar nichts passiert, wurde nicht gesagt, okay, das geht so nicht, wir schmeißen ihn raus oder sonst was. Die haben den fröhlich weitermachen lassen und dann hat er mal eben 125.000 Euro an die Wand gefahren in einem Monat, ne? So, und dann denkst du dir auch so, hä?
Und wie, also du hast das mit angesehen und irgendwie ja mitbekommen und konntest aber quasi nicht mehr eingreifen, weil wenn's, ne, du warst ja nicht in der Mehrheit.
Genau. Und das haben die überhaupt nicht ernst genommen und haben dann letztendlich eigentlich gesagt, weil ich habe ja in keiner meiner Sachen, also Webdesign, habe ich keine Ausbildung. Und die haben dann gesagt, und bin auch immer überall der Jüngste gewesen, und die haben dann gesagt, Adrian, du hast ja sowieso nichts vorzuweisen, also ist ja Quatsch, was du da sagst, und lass das uns mal machen. Und und dann habe ich gedacht, okay, gut, alles klar. Damals hätte ich echt gerne meine Prozente oder im Nachhinein meine Prozente verkauft, weil hätte ich mir eine schöne Wohnung von kaufen können. Das habe ich nicht gemacht. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich so traurig war, so, ja, ich habe es vielleicht auch nicht ganz gesehen. Auf jeden Fall nicht das, was ich hätte machen können, weil ich wollte mich einfach nicht da rauskaufen lassen. So, weil ich habe das mit aufgebaut. Ich habe, wir hatten 40 bis 60 Stunden Wochen. Da hängt man natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise dran. Und hab denen das, wie gesagt, nochmal mit einer Präsentation gezeigt, so und so sind die Zahlen, so sieht's aus. Aktuell hat der gute Marketingmensch das und das erreicht. Ich schlage vor, schmeiß dann sofort raus, ich übernehme das Marketing und wir kriegen das jetzt wieder hin. Hatte dann noch eine ganz kleine Idee, die ich mal in den Raum geschmissen habe, und zwar gibt's ja diese Lieferplattform, Lieferheld, Lieferando, wie sie alle heißen. Hab gesagt, lass uns dort mal kurz listen oder auch gelistet werden, und zack, hatten wir den Umsatz verdoppelt dadurch. So, und da gab es auch nicht so, oh, coole Idee oder sonst was, wurde nie irgendwas zu gesagt. Letztendlich haben die dann 3 Monate später den Marketingmensch auf die Straße gesetzt sozusagen oder gefeuert, haben aber nie gesagt, du hattest recht oder so, das hätten wir mal so machen sollen. Kam nie einer hinterher an, nie. Letztendlich ist es dann so gekommen, dass sie sich nochmal Geld geliehen haben und dann Ende oder Mitte 2016 das Ganze zur Insolvenz angemeldet worden ist.
Und da warst du auch noch mit dabei, ne? Also bist nicht vorher raus, sondern
ich war mit in den
Untergang gegangen.
Genau, wobei Untergang, muss man ja sagen, es ist eine GmbH, das heißt, man haftet ja sowieso schon mal nicht mit seinem Privatvermögen.
Ja.
Aber was mir das Karma irgendwie Gutes wollte, war, diese Lieferwagen sind unglaublich teuer. Ein Lieferwagen, die wurden extra angefertigt. Man kennt vielleicht diese Bofrost-Wagen, Bofrost-Wagen kennt jeder, glaube ich. Und diese Wagen, wir hatten Spezialanfertigung für unseren Yummy-Bus und die kosteten ca. 60.000 Euro pro Stück und mussten auch im Vorfeld bezahlt werden. Und eine Produktion von einem so einem Wagen dauerte ungefähr 3 Monate. Und die wollten nicht das Step-by-Step machen, sondern direkt, nee, wir nehmen direkt 5 Wagen, ja, und das nicht langsam aufbauen. Das war auch schon ein Riesenfehler, weil man ja mitwachsen muss und nicht gleich alles auf den Kopf hauen sollte. Und diese Lieferwagen, da mussten Privatbürgschaften für in Anspruch genommen werden. Und ich war der Einzige, der durch einen dummen Zufall keine Privatbürgschaft auf einen dieser Wagen hatte, weil ich eine Unterschrift vergessen hatte, beziehungsweise gesagt habe, ja, das machen wir später. Das war dann so, ja, komm noch mal ins Büro, du musst doch hier nochmal unterschreiben für die Bürgschaft. Und das habe ich nie gemacht. Und dementsprechend war ich der Einzige, der dann wirklich komplett ohne Schulden aus der Sache rausgegangen ist. Und das hat mich irgendwie dann hinterher gefreut, irgendwie, weil ich dachte, okay, das war wenigstens so ein bisschen Gerechtigkeit. Ja, genau. Ja, das war die Geschichte Yummy was.
Aber was hat das denn mit dir gemacht, dieses Scheitern des Projekts Yummy was? Also körperlich, psychisch, wie, als das dann vorbei war, wie hast du dich da gefühlt?
Naja, es hat natürlich komplett mein Leben bestimmt zu der Zeit und ich habe immer sehr ambitionierte Ziele, sage ich mal. Ich hatte eigentlich vor, ich bin jetzt 31, hatte vor mit 30 ausgesorgt zu haben und ja, jetzt bin ich Schauspieler, jetzt ein bisschen gut, schwieriger. Aber es sah gar nicht schlecht aus zu der Zeit, hätte klappen können, wenn es so weitergelaufen wäre. Hat es aber nicht. Und ich habe da ja wirklich meine ganze Freizeit, meine ganze Energie reingesteckt. Ich habe natürlich da auch Geld investiert, eigenes, auch privates Geld natürlich. Klar, das muss man auch zum Start. Und ja, das war, für mich ist eine komplette Welt zusammengebrochen. Also von heute auf morgen kein Ziel mehr, was man verfolgt. Nichts mehr, worauf man sich freut, wenn man morgens aufwacht, was man irgendwie jetzt, okay, jetzt arbeiten wir daran. Das hat immer so viel Bock gemacht, vor allem auch mit den Kollegen zusammen was zu schaffen, voranzukommen, Erfolge zu feiern. Und das war von heute auf morgen einfach weg. Und ja, ich bin da tatsächlich wirklich in so ein Loch gefallen. Ich habe mir es irgendwie nie immer so wirklich vorstellen können bei anderen, so, oh ja, okay, jetzt in so einer kleinen Depri-Phase oder sonst was. Ja gut, dann lässt du dich mal knuddeln, isst mal Schokolade, dann passt das so, ja. War aber nicht.
Ja, das wäre schön, ne, wenn Depressionen einfach so weggehen würden.
Das wäre echt cool, weil viele schätzen das auch so ein, dass Depressionen eher so eine Gefühlssache sind, so wie schlechte Laune, was man mal eben so, ach, okay, hier, lass uns mal wie einen coolen Film gucken, mit Freunden einen Abend verbringen, ein bisschen was trinken, was Cooles essen und dann passt das wieder. Das war nicht so. Man muss sagen, ich habe damals auch Ich war ja nie irgendwo wirklich angestellt. Also ich habe auch nie gelernt, mit wenig Geld umzugehen. Habe dann eben von heute auf morgen ziemlich viel Geld verdient und hatte eben auch gar kein Gefühl, wie ich damit umgehe. Ich habe damals auch ganz andere Werte gehabt. Mein erster Fokus war, ich möchte viel Geld haben, möchte tolle Klamotten haben. Habe dann auch Markenklamotten gekauft, habe mit Freunden Partys gefeiert und man kann schon sagen, ich habe das ganze Geld auf den Kopf gehauen, ja. Also im Nachhinein denke ich mir, hey, wie kann man so dumm sein? Aber ich bin froh, dass
du warst doch Anfang 20, ne?
Also. Ja, genau. Und ich sag mir auch so, das war zwar viel Geld, aber besser, wenn man den Fehler früh macht, ja, weil wenn man später viel, viel mehr Geld hat und dann den Fehler macht, dann ist es noch viel schlimmer. Von daher sehe ich das einfach als gute Lehre. Damals war es mir wichtig, teure Klamotten zu haben und ein tolles Auto und sonst was. Und heute ist mir das total egal. Es soll einfach nur irgendwie warm sein, soll gut aussehen. Muss nicht unbedingt irgendeine Marke draufstehen. Das ist mir total unwichtig. Auf jeden Fall, war das natürlich auch alles weg, ja, also das Geld war alle, der Job war weg, meine Ziele waren weg und damals hatte ich eine Beziehung, die auch nicht so pralle lief, kam auch noch dazu, also alles auf einmal irgendwie.
Oh, alles auf einen Haufen.
Ja, alles auf einen Haufen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich natürlich zurückgezogen, wie das viele machen. Ich habe eigentlich immer schon ganz, ganz viel Sport gemacht. Viermal die Woche Sport gemacht. Ich habe Verschiedenstes gemacht. Leichtathletik, ich habe Hip-Hop getanzt, ich habe Dancefloor getanzt, ich habe Judo gemacht, ich habe Fußball gespielt. Also immer ganz, ganz viel Sport gemacht. Zum Schluss dann Fitness, klassisch. Und das habe ich auch alles nicht mehr gemacht. Das heißt, ich saß zu Hause, hatte eine Fernbeziehung, war auch nochmal doof. Dann kam sie einmal die Woche, dann haben wir gestritten.
Fucking shit.
Ja, ich habe einen Computer gespielt. Das denkt man vielleicht jetzt nicht, aber ich habe echt exzessiv Computer gespielt. War da drin auch sehr, sehr gut, muss man sagen.
Immerhin etwas.
Ja, war sehr gut da drin, habe mich sehr schnell hochgespielt, aber das waren dann auch so 12 Stunden pro Tag gespielt halt, ne? Das, ja. Wie ich das halt immer mache. Nie irgendwie mittelmäßig, das kann ich auch irgendwie gar nicht. Auch wenn es ein Hobby ist, das ist das Schlimme bei mir, wenn es ein Hobby ist, will ich das trotzdem fanatisch professionell machen, ja, dann kaufe ich mir sofort alles, was die Profis haben, dann mache ich mir einen Trainingsplan, das und das und das machst du, ja, zum Beispiel bei den Computerspielen habe ich mir einen Trainingsplan gemacht, okay, am Anfang guckst du erstmal, morgens guckst du erstmal, wie andere die Profispieler gespielt haben, dann machst du eine bestimmte Art von Training, dann, also das ist alles durchgetaktet gewesen, nicht irgendwie so Adrian, just for fun.
Du bist ja dann quasi auch in, also auch im Scheitern warst du mit 100% dabei.
Ja, also, aber voll.
Das war halt wirklich auf allen Ebenen.
Ja, ja, total, total. Ja, zu dem Zeitpunkt war es natürlich
Halbsachen.
Doof.
Jetzt lachen wir drüber, ja, genau.
Jetzt lachen wir drüber, ja. Und ich würde auch immer wieder eigentlich drüber lachen mittlerweile. auch wenn neue Dinge passieren, weil es gar nicht so dramatisch ist letztendlich hinterher, wenn man weiß, wie man mit so einer Situation umgeht. Auf jeden Fall habe ich auch noch dazu sehr, sehr viel gegessen. Ja, kein Sport, viel gegessen, gezockt, Probleme mit der Freundin. Und habe dann ziemlich viel zugenommen. Also kam dann letztendlich hinterher auf 105 Kilo. Und habe mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt natürlich. Jeder kannte immer Adrian, so, oh, der war immer so sportlich und hat viel gemacht und so. Und dann ging auch die Beziehung zu Ende. Und ja, dann will man natürlich irgendwie auch wieder attraktiver sein, um irgendwie bei den Mädels besser anzukommen, das ist ganz klar. Und aber auch, um sich selber besser zu fühlen. Und das war schon krass, auf einmal dann 20 Kilo drauf zu haben, alles verloren und ja.
Und gab es dann einen Punkt, der dir oder irgendein Moment, was irgendwas wieder angetrieben hat oder wo es ein Gespräch, ein Mensch, also was hat deine Situation verändert oder dir eine neue Perspektive gegeben?
Also ich bin jemand, der noch nie wirklich viel über Probleme mit anderen geredet hat. Ich habe eigentlich immer alles so mit mir selbst ausgemacht und es hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Mittlerweile denke ich, dass es schon ganz gut ist, mal mit, wenn man Probleme hat, mit anderen darüber zu reden. Die geben einen anderen Blickwinkel, weil man dann doch irgendwie öfters auch mal ein bisschen in seinem Tunnel ist und links und rechts nicht ganz sieht. Und ich wollte einfach wieder das Gefühl haben, dass ich sportlich bin, dass ich mich selbst mag, dass ich erfolgreich bin. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, Schluss jetzt, Adrian, das kann es einfach nicht sein. Ich habe mich früher immer gefragt, wie können Leute, die zugenommen haben, wie können die das überhaupt zulassen? Ich meine, das ist ja ein langsamer Prozess. Das geht ja nicht von heute auf morgen, hat man 20 Kilo rum zugenommen. Das ist ein langsamer Prozess, man merkt das doch, da muss man doch handeln. Und ich habe das immer nicht begriffen und ich hatte auch gar kein Verständnis für die Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe, wie kann man denn überhaupt sich so gehen lassen? Ja, und zack, ist es bei mir selbst passiert. Und im Nachhinein ist es einfach so, dass es durch viele, viele Punkte, manchmal hat man einfach nicht den Kopf dafür, man kann das nicht, weil so eine Diät oder immer darauf achten, das geht auch auf die Psyche und wenn man ganz viele andere Probleme hat, dann hat man einfach manchmal nicht den Kopf dafür, von daher kann ich das heute absolut verstehen.
Und die Kraft, ne? Ich meine, wenn du einfach eine Depression oder eine depressive Phase hast, ist ja einfach das allein aufstehen und irgendwie das so halbwegs das Leben leben schon Anstrengung genug. Dann total. Noch zu sagen, ich raffe mich auf, um irgendwie Sport zu machen, ist schon ein Schritt.
Ja. Ja, total. Vor allem, ich habe es heute noch, dass ich mich aufraffen muss zum Sport. Ja, das geht immer noch nicht so easy. Und was habe ich dann gemacht? Eigentlich habe ich dann gesagt, okay, Adrian, so geht's nicht weiter. Du musst jetzt was ändern. Du willst wieder in deine alte Form, sage ich mal, zurück. Du willst wieder Erfolg haben. Womit wusste ich noch nicht ganz genau. Ich habe erstmal ganz normal angefangen. Okay, machst halt wieder klassische Webseiten. Zum Zeitpunkt hatte ich echt keinen Bock mehr auf Webseiten. Das hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Aber irgendwie musste ich ja ein bisschen Geld verdienen. Und habe dann so ein bisschen vor mich rumgedümpelt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Ab morgen gehst du wieder ins Fitnessstudio, du stellst deine Ernährung um und habe das dann auch von heute auf morgen ziemlich radikal gemacht. so wie immer halt, so Kopf durch die Tür und habe meine ganze Ernährung umgestellt, habe kein Brot mehr gegessen, keine Nudeln gegessen, nur noch Reis, Kartoffeln, Gemüse. Damals habe ich noch Fleisch gegessen, jetzt bin ich ja Veganer, also um meine Proteine damals zu bekommen, viel Fleisch gegessen und ja, habe dann, bin viermal die Woche ins Fitnessstudio gegangen und habe dann eigentlich diese 20 Kilo Gewicht wieder abgenommen in 5 Monaten.
Krass.
Und das für mich war das jetzt nicht so eine große Leistung, so persönlich, weil ich weiß nicht, ich habe einfach nur meinen Plan gemacht, wie ich es immer gemacht habe. Viele fanden das natürlich ganz toll, ja, 20 Kilogramm abgenommen. Ich war einfach nur happy, dass ich irgendwie wieder in meiner alten Form war.
Hat deine alte Form was auch mit deinem Kopf zu tun? Also weil du natürlich, also ich überlege gerade, du hättest natürlich auch mit 20 Kilo mehr ein erfolgreicher Mensch in der Welt können. Ist das quasi, hat diese Arbeit an deinem Körper dann einfach mit deinem Kopf, deinem Selbstwertgefühl dann eben auch wieder was gemacht, dass du dann auch in anderen Bereichen gesagt hast, ich möchte wieder erfolgreich sein oder ich möchte wieder aktiver sein?
Ich glaube schon, weil früher zum Beispiel in der Schule war ich eigentlich immer einer der kleinsten und dünnsten. Und ich war so dünn, dass ich mich früher nicht ins Schwimmbad getraut habe, weil man meine Rippen gesehen hat. Ja. Und war eben der Kleinste in der Schule, musste mich immer so ein bisschen beweisen, durchsetzen, habe das auch ein bisschen zu viel gemacht, so dass ich fast von der Schule geflogen bin. Immer Probleme verursacht habe. Ich habe in der Schule schnell immer die Sachen begriffen und habe dann den Unterricht gestört in der restlichen Zeit. Und wo ich dann mit Fitness angefangen habe, das hat mir irgendwie auch so Selbstbewusstsein gegeben. Das ist, glaube ich, oft so bei Leuten, die viel trainieren, die viel Muskeln zunehmen wollen. Das hat auch immer was mit einer Art Kompensation zu tun. Das ist einfach so. Da braucht mir niemand sagen, nee, das stimmt nicht. Aber das ist schon so ein bisschen so. Und das hat mir ein neues Selbstwertgefühl gegeben. Und das hatte ich dann eben zurück. Ich sage nicht, jeder kann auch, wenn man das nicht ist, kann super selbstbewusst. Und es gibt genug Menschen, die das sind, die zugenommen haben, super erfolgreich sind. Klar, auf jeden Fall. Aber für mich war das irgendwie so ein, so fühle ich mich wohl, so will ich wieder sein. Und so kann ich dann auch mit neuer Motivation in neue Aufgaben reingehen.
Ich möchte jetzt einmal kurz auf eine coole Geschichte eingehen, die total gut dazu passt, und zwar dein Kampf mit der Krankenkasse. Ist auch so eine gute Geschichte, die genau dazu passt. Ja. Und zwar, am besten du erzählst es selbst, aber ich als kleine Einführung, die Krankenkassen vergeben einen Gesundheitsrabatt, wenn man einen bestimmten BMI hat und gut in Form ist, richtig? Und dir wurde der verweigert.
Genau. Alle Krankenkassen machen das nicht, manche bieten das an.
Okay.
Und ich hatte damals meine Krankenkasse gewechselt, eben weil die einen Gesundheitsrabatt angeboten haben. Und ich dachte, Mensch, du bist doch super gesund, du machst Sport, du ernährst dich gut, cool, dann kannst du 10% beim Monatsbeitrag sparen. Machst du das mal? Hab dann gewechselt und die Auflage war eben gute Blutwerte, das war kein Problem, und eben ein entsprechender BMI, der Body Mass Index, der dann eben sagt, ob man Übergewicht hat anhand der Größe und des Gewichts. Aber dabei wird eben nicht bedacht, ob es sich jetzt, sag ich mal, um Fett oder Muskeln handelt. Und so war mein BMI, glaube ich, bei 27, und das ist schon Richtung Adipositas, kann man sagen. Das ist laut BMI, ne? Und
der BMI, das ist so
total
ein Arschloch.
Ja, und total, total, dass der überhaupt noch zur Berechnung genutzt wird. Da gibt es mittlerweile viel bessere Verfahren, finde ich einfach nur total rückständig, muss ich sagen. Das sollte man echt überdenken. Das habe ich auch dann auch gesagt hinterher. Auf jeden Fall führte das dazu, dass die gesagt haben, nee, zu hoher BMI, das geht leider nicht. Da müssen wir den Gesundheitsrabatt ihnen leider verwehren. Und das fand ich so, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil jemand, der raucht, der trinkt, der zu Hause sitzt, der eben zum Beispiel Computer spielt, der keinen Sport macht, aber unter 80 Kilo wiegt in meinem Fall, der bekommt einen Gesundheitsrabatt. Wie geht das denn? Das ist doch verrückt, oder nicht? Also, hä? Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich hab den Foto gemacht von mir, so wie ich in Form bin, mit Oberkörper, mit freiem Oberkörper, habe den Bild geschickt und habe geschrieben, ich ernähre mich super gesund, ich mache super viel Sport. Sie sehen ja, ich bin nicht übergewichtig und als Antwort kam zurück, ja, wir können Ihnen Gesundheitsrabatt dennoch nicht geben, weil die viele Muskelmasse letztendlich auch auf die Knochen drückt und den Verschleiß
klar.
Ja, fördert.
Klar.
Ja,
das ist ja und, so
wissenschaftliche. Und dann weiter, genau. Und es war ja, ich war jetzt kein Bodybuilder, der Muskelmassen hat, wo ich das hätte verstehen können, ja. Das war, ich war einfach nur gut durchtrainiert, ja, und hatte ein bisschen Muskeln. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, was kann ich jetzt machen? Mir ist nichts eingefallen, war einfach nur total sauer und hat dann durch Zufall, jetzt Achtung, ich bin kein Bildleser, aber hab dann durch Zufall gesehen, irgendwo Bild kämpft für sie. Ja? Bild kämpft für sie. Ich dachte, okay, was ist denn das? Da hatte irgendwie, da ging es auch um irgendeine Stromrechnung, die nicht bezahlt worden ist oder sonst was. Und da hat Bild der Person geholfen. Und da war dann Formular, Bild kämpft für sie. Dachte ich, okay, mal gucken, ob Bild auch für mich kämpft. So. Und ich dachte, was kannst du denn verlieren, ne? Dann schilderst du mal die Story. Ich habe das da brav eingetippt, habe meinen Sachverhalt geschildert, habe ein Bild mitgeschickt, habe den Scan von der Krankenkasse mitgeschickt und hatte dann 2 Tage später einen Anruf und habe gesagt, ja, das ist eine super coole Story und wir wollen Ihnen helfen, dass Sie einen Gesundheitsrabatt bekommen. Und siehe da, den habe ich tatsächlich gekriegt. Den Gesundheitsrabatt habe ich gekriegt. Ab 10% im Monat gespart. Es ging irgendwie nur um 20 Euro oder so. Ja, also damit hätte die Versicherung jetzt echt nicht irgendwie, wäre sie nicht pleite gegangen. Aber was halt für die ein ziemlicher Image-Schaden war, ist, dass die Bild das bundesweit gedruckt hat. Riesenartikel vom, wie war die Story irgendwie, vom Waschbär zum Waschbrett. Ja. Genau. So. Typische Bildschlagzeile halt. Ja, ich habe den Gesundheitsrabatt bekommen.
Der Waschbär,
ja, ne?
Oh, total. Gemein.
Voll gemein.
Ich liebe Waschbären.
Ich auch, die sind voll knuffelig, ne? Auf jeden Fall.
Also deutschlandweit, okay. Warst du in der Bild-Zeitung?
War ich total verrückt, weil ich bin so ganz stolz zur Tankstelle gelaufen. So, holen wir jetzt eine Bild-Zeitung. Und dann lege ich die da hin. Und die Verkäuferin guckt mich an. Guckt wieder auf das Bild. Guckt mich an. Sind Sie das? Und ich dann natürlich so ganz stolz, ja, das war schon, das. Da kam ich jetzt erstmal so ein bisschen mit, er hat so ein bisschen Aufmerksamkeit von außen in Berührung, das war total verrückt, ich habe mich echt so ein bisschen besonders kurz gefühlt, ne, so bist du auf der Bildzeitung, das kannst du gar nicht glauben, und auf Seite 3 war ich irgendwie dann bundesweit überall und habe dann auch viele Nachrichten gekriegt. Von Freunden, hey, was machst du da in der Bild und so, und da haben sich auch Leute gemeldet, die hatte ich schon längst vergessen, weiß auch nicht, warum sie sich auf einmal gemeldet haben, so, hey, cool und so.
Moment, und war das dann dein Start oder dein erstes Gefühl von, oh, vielleicht irgendwie könnte ich was mit Schauspiel oder mit Öffentlichkeitsarbeit machen, Öffentlichkeitsarbeit sage ich schon, mit, also in der Öffentlichkeit zu stehen?
Erstmal noch nicht, bis dann eine Woche oder einen Monat später hat das NDR hat angerufen. Und hat gesagt, ja, wir finden deine Story super cool. Wir haben hier einen Beitrag, da geht's um gesunde Ernährung und auch um den BMI. Und Dr. Wimmer will's wissen, heißt die Sendung. Und Dr. Wimmer wollte es eben wissen. Und
von dir.
Ja, von mir. Ich hatte nur einen kleinen Ausschnitt, irgendwie, der ging 5 Minuten, aber war super cool. Und sag ich, ja klar, warum nicht? Und die sind dann zu mir nach Hannover gekommen, ins Fitnessstudio. So, und dann war das natürlich total aufregend, weil die ganzen Leute, die mich kannten, so drumherum, haben das gesehen. Und dann, wow, das war schon richtig aufregend. Ich habe mich richtig besonders gefühlt. Hat Spaß gemacht, war aber auch total aufgeregt. Hatte mein erstes Interview und, oh, das war der Horror. Ich hatte richtig Angst und so richtige Sätze habe ich auch nicht hingekommen. Und war dann ganz cool. Und so ging das dann so ein bisschen los. Wie ging es weiter? Letztendlich ging es noch nicht Richtung Schauspiel, überhaupt nicht. Ich hatte einen Kunden von mir, für den ich mein Logo designt hatte. Das war ein Fotograf und der hatte mich vor 6 Jahren, 2018 war es, also 2012, hat er mich gefragt, hast du nicht mal Bock auf ein Fotoshooting? So, du könntest das ganz gut hinbekommen und wäre bestimmt ganz cool. Und ich so, nee, traue ich mich nicht, bin ich nicht ein Typ dafür und so vor der Kamera fühle ich mich auch nicht wohl. Und der hat mich dann 2018 nach diesem Bildartikel nochmal gefragt. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen was mitbekommen. Ich dachte so, ach komm, ey, das wäre doch eine coole Chance. Mach das doch mal. Warum nicht? Und da hatte ich mich dann mitgenommen zu einem Foto-Event. Das ging 4 Tage lang mit 20 verschiedenen Fotografen, verschiedenen Modellen von Anfänger bis Profi. Und da konnte man eben so mit den Fotografen ins Gespräch kommen. Und wenn man sich sympathisch war, wenn man so eine Base hatte, irgendwie, dann konnte man losziehen und Bilder machen. Und das habe ich eben gemacht und wie immer eben voll übertrieben. Ich habe meinen ganzen Kleiderschrank mitgenommen und wurde dafür dann auch hinter so ein bisschen belächelt. Erst, ja, viele haben auch so ein bisschen komisch hinter meinem Rücken geredet, die schon öfters bei diesem Event waren, haben gesagt, ah, guck mal, da ist übertreibt da so viele Sachen. Mein ganzes Auto war voll mit Klamotten und hat die ganze Zeit Shootings gemacht und es ging auch ganz gut. Bin auch ganz gut angekommen, habe aber auch viele Fehler gemacht, was ganz gut war. Ich habe in den 4 Tagen durchgeshootet, habe viele Fehler gemacht, viel gelernt und habe dann gemerkt, ey, das macht mir Spaß, so Fotos zu machen. Und habe den Fotografen dann gefragt, was könnte ich denn machen, um das so vielleicht so ein bisschen professioneller zu machen, vielleicht so ein paar Euros dazu zu verdienen. Und dann meinte er, ja, Adrian, dann brauchst du eine Setcard und dann musst du dich bei Agenturen bewerben. Ja, und das habe ich dann gemacht. Eine Setcard habe ich dann gemacht. Und da ich ja 1,78 nur bin, hätte das nie irgendwie für einen Laufsteg oder so gereicht. War auch gar nicht meine Ambition. Es gibt ja diese People-Agenturen, wo es um Charaktere geht, für Commercials. Ja. Und da habe ich dann... kennt ihr gut, nicht? Das glaube ich euch, ja. Commercials, ja. Und letztendlich habe ich dann mich bei 50 Agenturen in Deutschland beworben. Und 10 davon haben mich dann aufgenommen. Und die meinten dann eben, die haben ja auch meine E-Castings gesehen, das war echt noch abenteuerlich damals, die meinten, ja Adrian, es wäre ganz cool, wenn du mal ein bisschen Schauspielunterricht nehmen würdest, das ist immer ganz sinnvoll, ja. Hab dann gedacht, okay, wie komme ich jetzt an einen Schauspielcoach oder so? Hab dann einfach mal ganz spontan in Facebook einen Aufruf gemacht, hey, kennt jemand einen coolen Schauspielcoach? Ich will ein bisschen Schauspielunterricht nehmen. Und mir wurde dann eigentlich noch am gleichen Tag einer vorgeschlagen, nämlich Francisco Medina, der bei Alles, was zählt, spielt. Und das war ja für mich damals so ein, boah, bei Alles, was zählt, spielt. Das Verrückte war, ja, ihr könnt das nicht vorstellen, das waren für mich Götter damals so. Da habe ich so, ne? So, ist ja klar.
Aber ich finde das so toll, mit welcher Einstellung du da rangegangen bist. Du hast dann, also dass du immer gesagt hast, oh, also mit einer Begeisterung und auch einer Vorurteilsfreiigkeit.
Ja, total.
Und vor allem siehst du keine Probleme, du siehst die Lösungen immer. Das finde ich krass. Du gehst sofort immer in den Lösungsmodus. Das ist der Hammer.
Ja, weil für mich sind letztendlich Probleme, viele Leute sehen ja Probleme immer nur als negativ und schlecht und letztendlich sind Probleme immer Chancen, weil jedes Mal, wenn man ein Problem gelöst hat, jedes Mal kommt man weiter, man hat sich immer weiterentwickelt. Und letztendlich ist das, wonach man eigentlich fragen muss. Man muss eher fragen, Leben gibt mir mehr Probleme, weil dann kann ich mich entwickeln. Sonst entwickelst du dich nicht, das passiert nichts. Wenn du nie irgendwelche Aufgaben kriegst, die du nicht lösen kannst erstmal, dann passiert eben nichts. Deswegen sehe ich Probleme eher als Chancen, die mich weiterbringen können. Und so habe ich das eben auch gesehen, was die mir dort gesagt haben von der Agentur. Ja, du musst ein bisschen Schauspielunterricht nehmen. Und da habe ich gesagt, na klar, mache ich. Habe dann eben den Francisco Medina gefunden. Und dann meinte der Francisco zu mir, ja Adrian, so von der Stimme her habe ich so ein gutes Gefühl her, so wie du redest, von der Art her. Du könntest echt ganz cool zu meinem Workshop passen. Der ist übrigens nächstes Wochenende. Und der ist auf Englisch und da kommt Caster. Hast du Bock? Und das war eine Masterclass mit Profis, alles ausgebildete Schauspieler. Und ich so, oh fuck, was machst du jetzt? Und dann habe ich einfach gedacht, okay, du hast jetzt schon so viele Dinge getan, die du normalerweise dich nicht getraut hast. Was kannst du verlieren? Mach's doch einfach so. Zack, du fällst auf die Schnauze, vielleicht blamierst du dich, egal, aber mach's einfach. Und dann bin ich dort hingegangen, hab eine Rolle gelernt auf Englisch. Er hat das erste Mal einen Spielpartner und war super aufgeregt, weil damals hatte ich gar keinen Schimmer von Schauspiel und bei mir dachte ich, okay, wenn du den Text kannst, dann kannst es. So, das war das Wichtigste. Ich kann meinen Text auswendig so. Aber das so, und letztendlich war ich dann da in einem Workshop, hab vorgespielt vor Castern Und waren wichtige Caster da, auch aus Prag, Spider-Man gecastet, Jojo Rabbit und sowas. Also Nancy Bishop und sowas, ja. Das waren schon Hausnummern. Und dann sagt Francisco, er hat immer eine Bewertung gegeben und sagt, das war das Schlechteste, wie man schauspielen kann.
Und zu dir.
Zu mir, wo ich vorgespielt habe. Das war das Schlechteste, wie man schauspielen kann. Und ich saß dann und denk so, fuck. So, der Raum war ganz ruhig, alles. So, scheiße, okay, was machst du jetzt? Und so, das ging so ins Innere rein, das tat so weh. Und ich habe mir nur gesagt, fick dich, Francesco, ich gehe wieder zurück in meine Welt und will mit Schauspiel nichts mehr zu tun haben. Das habe ich mir gedacht in dem Moment. Dann habe ich aber direkt weiter gedacht, so, ne, das geht so nicht, Adrian. Du bist immer ein Kämpfer, du hast immer weiter gemacht und du lässt dich jetzt von dieser Kritik nicht zurückdrängen. Und bin dann zu Francesco gegangen und habe gesagt, Francesco, ich will Schauspiel machen. Was kann ich machen, um Schauspieler zu werden?
Du geile Sau, ey.
Das war echt, total verrückt, weil ja, du bist so gekränkt in der Situation und da überhaupt, ich glaube, die allermeisten, und ich war auch kurz davor, würden sagen, okay, das ist nichts für mich, ich gehe ja wieder und lass das besser sein. Ich habe in diesem Workshop übrigens auch super gelernt, weil ich ein total verschlossener Mensch war. Also ich war sehr offen zu Leuten, ja, konnte gut auf Leute zugehen, aber emotional war ich total, auch durch diese Welt, die ich davor kennengelernt habe, ja, so mehr Show und alles und mit der Presse. In diesem Workshop habe ich gemerkt, dass die Leute drumherum, die haben mich einfach, die haben mich ernst genommen und nicht irgendwie so, ja, die haben, Francesco hat zum Beispiel mit mir eine Übung gemacht und eine emotionale Übung und irgendwann sagt er, okay, lass los. Und ich habe angefangen zu weinen. Und keiner hat gelacht irgendwie. Und ich hätte so vermutet, so, ja, normalerweise wirst du sofort ausgelacht, wenn du weinst. Du bist ein Mann und dann weinst du. Und normalerweise darf man ja und soll man ja die Gefühle nicht zulassen und ein Mann schon gar nicht, da muss ja stark sein und alles. Und habe dann gemerkt, wow, das ist so eine tolle Atmosphäre da. Ich habe mich das erste Mal so richtig wohl gefühlt unter den Schauspielern. Ja, und habe gemerkt, okay, das ist, wow, das will ich irgendwie weiter, so mit solchen Menschen zu tun haben, ja, wo man einfach echt, man selbst sein kann. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, was kann ich denn jetzt tun, Francesco? Und er hat gesagt, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine staatliche Schule, es gibt private Schulen. Von privaten hält er jetzt nicht so viel, aber da gibt es natürlich auch ein paar, die gut sind. Und du bist ja schon relativ alt für eine staatliche Schule.
Da warst du wie alt?
Da war ich 2 Jahre, 29.
Okay. Mhm.
Genau, war ich 29. Und bin ja sowieso immer schon den autodidaktischen Weg gegangen. Hab ja in keiner Sache, die ich bis jetzt gemacht habe, eine echte Ausbildung, ja. Habe gesagt, nee, ich will das dann eben so machen. Dann mache ich es eben so auf den autodidaktischen Weg. Und dann sagt er, boah, okay, das ist aber schon eine Hausnummer. Das schafft eigentlich fast, ist sehr, sehr schwer, ohne Ausbildung da irgendwie Fuß zu fassen. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, okay.
Du hast eine Herausforderung gehört und sie angenommen.
Ich habe eine Herausforderung gehört und sie angenommen, ganz genau. Und wie es halt so ist, habe ich gedacht, ich saug dann einmal alles auf allen Ebenen auf. Ich glaube, wenn man eine neue Sache lernen will, muss man alle Sinne nutzen und alle Möglichkeiten, die man hat. Man muss Bücher lesen, man muss Videos schauen, man muss die Leute fragen, die super weit schon in diesem Job sind, und man muss vor allem ganz, 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 ganz viel üben. Habe Stimmenunterricht genommen, jeden Tag selbst auch so ein paar Stimmübungen gemacht, was mir Francesco gezeigt hat. Habe es erstmal so ein bisschen mit Textanalyse und sowas ein bisschen in Berührung gekommen. Habe dann seine Workshops weiter besucht. Und dann habe ich langsam das Schauspiel lieben gelernt, kann man eher sagen. So.
Aber Adrian, als wir da auf Mallorca zusammen als uns kennengelernt haben, und wir haben da ja auch Sachen vorgespielt.
Ja.
Da war das nämlich so, liebe Leute. Da war so ein Coach und man hatte Szenen vorbereitet und dann haben wir die alle vorgespielt und er hat mit uns gearbeitet. Und Adrian ist als allererster vorgeprescht und hat gesagt, ich mach's als erstes. Weil keiner hat sich getraut und alle so, nee, ich will dich. Und gucken so nach unten und Adrian, ich mach's.
Ja.
Und die gleiche Situation war 3 Tage später nochmal, als man noch eine andere Sache machen musste. Da hat Adrian es auch wieder als erster gemacht. Und ich kannte dich ja noch nicht so gut da. Und ich dachte so, was ist das für ein krasser Typ? So unfassbar mutig. Der muss so selbstsicher sein. Der haut da einen raus, geht als erster dahin. Aber wie war das denn für dich? Weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich war das nämlich gar nicht
Nein, genau, überhaupt nicht. Also ich war sowas von aufgeregt. vor allem, weil natürlich dann auch Iris Baumüller da war und Giles Foreman ja auch eine Hausnummer ist. Und ich hatte solche Angst und ich habe noch mehr Angst, lange auf was zu warten, wovor ich Angst habe. Ja, und dann dachte ich, okay, was ist die bessere Option, wenn ich sofort hinter mich bringe? Oder dass ich jetzt irgendwie 8 Stunden warte, bis ich dann irgendwann drankomme und da so sitze und bibber, dachte ich, okay,
das war übrigens meine einfach. Methode.
Ja. Und deswegen habe ich das gemacht, vor allem, wenn man als allererstes drankommt, dann sind die auch noch ein bisschen toleranter, weil du dir nichts abgucken konntest und sagst, ja, okay, er war als erstes dran, er konnte sich nichts abgucken, so. Und die anderen, da erwartet man dann noch mehr. So, und deswegen habe ich das gemacht, weil ich es einmal schnell hinter mich bringen wollte. Das war eigentlich der Gedanke. Aber aufgeregt war ich sowas von. Das war, ich bin immer total aufgeregt. Also,
Aber da zeigt sich auch wieder deine Lösungsorientierung. Also, ich hatte natürlich, also den Gedanken, den du da hattest, hatte ich auch. Natürlich dachte ich mir, ich muss das schnell hinter mich bringen.
Ja.
Aber die Initiative hatte ich nicht. Dieser Funke Mut.
Ja.
Der Funke Mut zu sagen, okay, ich mach's jetzt.
Ja.
Der hat immer wieder gefehlt und es war immer wieder jemand schneller als ich. Und ich glaube, das ist das, was so sich durch dein Leben so durchzieht irgendwie, dass du dann immer den Schritt tust, anstatt ewig drüber nachzudenken. Mega geil.
Ja, das stimmt. Manchmal mache ich's einfach und denk dann hinterher drüber nach. Das ist nicht immer gut. Sollte man eigentlich so eine Kombination aus beiden, ist eigentlich immer ganz gut, so ein Mittelweg.
Ich finde, wir haben sehr viel von dir gelernt hier heute.
Ja, danke.
Lieber Adrian, danke für deine Zeit, dass du uns die aus so unterschiedliche auch Aspekte deines Lebens uns hier erzählt hast.
Sehr gerne.
Gibt es an dieser Stelle etwas, für was du Werbung machen möchtest oder was du platzieren möchtest, in die Welt rufen möchtest?
Ich wollte eigentlich noch eine einzige Sache hinten dran
ja.
bringen. So, nochmal das große, was passiert ist. Ich hatte ja die ganzen Workshops, habe ich weiterentwickelt. Nach einem Jahr hatte ich nochmal einen Workshop bei Francesco. Wieder in den gleichen Räumlichkeiten und wieder waren Caster da. Und ich hatte natürlich das Gefühl, okay, ich weiß ja, was vorher passiert ist. Was wird passieren? Ich hatte verschiedene Workshops gemacht, auch in Berlin, Meißner etc. Was wird passieren? Wie wird es jetzt ankommen? Ich hatte super viel Angst. Und hab dort vorgespielt und Francesco hat gesagt, okay, das war das Beste, wie du bisher gespielt hast. Und ja, das Krasse war, dass ich danach eine Rolle bei Unter uns gekriegt habe. Das war so.
Nein.
Oh Gott, das hat sich gelohnt, die ganze Mühe, die ganze, Aufwand. Und das hat mir irgendwie die Kraft gegeben, weiterzumachen. Und
das heißt, du bist gegangen in ein Jahr von das ist das Schlechteste, was ich an Schauspiel gesehen habe, zu hier ist eine Rolle bei Unter uns.
Genau, ja. Und das war, ja.
Chapeau. Ja. Unfassbare Geschichte, wirklich.
Geil.
Dankeschön, wirklich. Ja. Genau, und jetzt, wofür ich Werbung machen will. Eigentlich will ich für nichts Werbung machen, aber ich möchte einfach mal meiner Familie danken, die einfach immer hinter mir steht, die unfassbar viel mit mir mitgemacht hat, auch schlechte Seiten, schlechte Sachen, die ich angestellt habe oder so, die einfach immer hinter mir stehen, die mir geholfen haben, auch wo es finanziell jetzt nicht so gut ging. Und ich glaube, dafür kann man unglaublich dankbar sein, wenn man eine Familie hat, wenn man so tolle Menschen hinter sich hat, die immer an einen glauben, einen wieder aufbauen. Und da möchte ich einfach Danke sagen.
Oh Mensch, Adrian, ich bin so froh, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese tollen Geschichten. Und ich bin ganz sicher, wir spielen bald zusammen bei Barbarians Staffel 2.
Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Und ich möchte mich natürlich auch bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt aufs Ergebnis hinterher.
Yeah.
Dankeschön. Dankeschön.
Danke dir.
Jetzt bin ich ganz motiviert, Dinge anzugehen. Nach diesem Interview mit Adrian. Unfassbar.
So geil, wenn man sich sowas traut, einfach Sachen zu machen.
Ja.
Also, finde ich auch sehr inspirierend, total cool.
Aber wir sind ja schon inspiriert, wir machen ja auch Dinge. Nämlich nächstes Wochenende.
Leute, es ist soweit. Skispringen geht wieder los. Ich bin im Himmel. Nein, also wirklich am 21., also praktisch diese Folge kommt am 16. raus, also dann 5 Tage später geht die Skispringensaison los und wir läuten die Skisprungsaison ein, indem ich zu Juli gehe. Wir machen unsere 2-Haushalte-Regel und gucken Skispringen zusammen. Und was machen wir noch, Juli?
Wir essen Mac and Cheese und trinken wahrscheinlich Whisky.
Yay! Ich kann mir keinen cooleren Samstag vorstellen als Mac and Cheese essen, Whisky trinken und Skispringen gucken mit Juliane. Das wird so schön.
Ich glaube auch. Vor allen Dingen das Schöne ist, dass wir ja nachmittags schon anfangen.
Ja, das ist der Vorteil am Skispringen. Man muss nicht bis abends warten, bis man Spaß hat.
Ich bin sehr gespannt, wie ich so einsteige in den Sport. Wir werden berichten.
Ja, ich mache noch eine 5-stündige PowerPoint-Präsentation, um dich einzuführen in alle Regeln und so. Nein, Quatsch. Gut, ihr Lieben, wie schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn wir was von euch hören, wenn ihr uns Nachrichten hinterlasst, auch gerne über unsere E-Mail-Adresse hartaberfail@gmail.com und über Bewertungen auf den Podcast-Portalen, im Besonderen bei Apple Podcasts, freuen wir uns auch riesig. Dauert 2 Sekunden, wenn ihr uns da mal kurz 5 Sterne hinterlasst. Es ist eine riesige Hilfe für uns. Und wenn ihr dann noch Zeit und habt und einen Kommentar hinterlasst, dann sind wir, also stehen wir für ewig in eurer Schuld.
Na gut, ja dann bis zur nächsten Woche und passt auf euch auf.
Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.
Tschüss.